Es ist 8 Uhr.
In der 90,3 die Nachrichten für Hamburg.
Städtischer Kauf der Elbtower-Fläche sorgt für Diskussionen. Opposition und Verbände kritisieren neuen Hamburger Mietenspiegel. EU-Staaten wollen weniger strenge Auflagen für Klimaziele. Das Wetter, etwas Regen heute und milde 13 Grad werden es. Was soll aus dem umstrittenen Elbtower-Projekt werden? Der Senat will im Elbtower eine Fläche von 46.000 Quadratmetern kaufen für das geplante Naturkundemuseum. Inzwischen stellt sich die Frage, ob die Fläche zu groß ist. Das legen Recherchen des Magazins Panorama 3 nahe. Daran beteiligt war Stefan Buchen. Was ist denn die Grundlage der Recherche?
Ja, der NDR konnte ein Anforderungsprofil der Stadt einsehen, wo sozusagen Kriterien definiert werden, die für das Museum erfüllt werden müssen. Und da steht zum Beispiel, dass die Fläche, die ein Standort für dieses Museum bieten muss, 27.700 Quadratmeter sind, es natürlich deutlich weniger. Und das wirft eben die Frage auf, wie kommt man auf diese Zahl 46.000?
Und der Elbtower war ja offenbar nicht der einzige Standort, der in Frage kam.
Es gab eben auch andere Bewerber, Eigentümer von Immobilien, die es in der Stadt gibt, zum Beispiel der Baumwald, sehr bekannt, ehemaliges Gruner- und Jahrgebäude. Und da haben wir eben gesehen, dass die Stadt im Sommer eine Vorprüfung durchgeführt hat. Und nach Angaben des Eigentümers war die Vorprüfung positiv. Also die Kriterien für ein Naturkundemuseum wurden dort von dem Gebäude erfüllt. Und man hört auch, dass der Quadratmeterpreis, der dort angeboten wurde für einen Verkauf dieses Gebäudes an die Stadt, um dort ein Naturkundemuseum unterzubringen, dass der Quadratmeterpreis niedriger gewesen wäre, als er im Elbtower wäre. Und
wie reagiert der Senat auf die Recherche?
Ja, es ist ganz interessant, was die Fläche angeht. 46.000 Quadratmeter versus 27.700. Der Finanzsenator hat uns im Interview gesagt, dass im Laufe der Prüfungen ein höherer Flächenbedarf seitens der Wissenschaft eben festgestellt worden sei. Und deshalb sei man auf eine höhere Fläche gekommen. Die Senatskanzlei liefert jetzt eine ganz andere Erklärung. Ja, es würden eben auch Konstruktionstechnikflächen, Treppen und Flure mitgerechnet. Und deshalb komme man im Elbtower eben auf diese hohe Zahl, 46.000 Quadratmeter.
Ja, und die Kritik an den Plänen des Senats, die verschärft sich jetzt.
Der Verdacht steht einfach im Raume, dass hier eine sehr große Fläche gekauft wird, um den Investoren, den privaten Investoren unter die Arme zu greifen. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, der von der linken Oppositionsabgeordneten Heike Sudmann vorgebracht wird. Aber auch von anderen Akteuren in der Stadt ist diese Kritik zu hören. Der Senat sagt, dass der Elbtower eben in der Kosten-Nutzen-Analyse der günstigste und beste Standort für das Naturkundemuseum sei auch zum Beispiel besser als das ehemalige Gruner- und Jahrgebäude am Baumwall.
Stefan Buchen zur Elbtower-Recherche von Panorama 3 und einen Beitrag dazu, den sehen Sie in der NDR Hamburg-App. Die Hamburger Durchschnittsmiete ist in den vergangenen beiden Jahren nur um gut 1% gestiegen. Sie liegt jetzt bei 9,94 Euro pro Quadratmeter. Im neuen Mietenspiegel gibt es aber Kritik von Opposition und Mieterverbänden. Oliver Wuttke.
Hamburgs SPD-Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein ist zufrieden. Ein sehr moderater Anstieg und ein niedriges Preisniveau im Vergleich zu anderen Metropolen. Allerdings gibt es in diesem Mietenspiegel ein neues Berechnungsverfahren, das überhöhte Preissprünge herausrechnet. Die Mietervereine haben sich für dieses Medianverfahren stark gemacht. Trotzdem bleibe Hamburg teuer, kritisiert der Mieterverein zu Hamburg. Hier müssten Mieter mehr als 30% ihres Einkommens für die Wohnung aufbringen, mehr als im Bundesdurchschnitt. Bei Neuvermietungen sind die Preise deutlich höher. Das betreffe vor allem Familien, Alleinerziehende oder Ärmere, kritisiert Anke Frieling von der CDU. Auch die AfD glaubt, dass der neue Medianwert Erfolge in der Wohnungspolitik nur vorspiegele. Die meisten spürten davon nichts. Heike Sudmann von den Linken fordert, der Senat müsse mehr gegen Mietwucher, Leerstand und Zweckentfremdung tun.
Die EU will sich beim Klima weniger strenge Auflagen setzen. Darauf haben sich die 27 Staaten geeinigt. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Eigentlich sollten die CO2-Preise für Benzin, Heizöl und Gas schon 2027 erhöht werden, aber das soll nun um ein Jahr verschoben werden. Damit sollen große Preissprünge für die Verbraucher vermieden werden. Grundsätzlich soll es zwar dabei bleiben, dass die Europäische Union bis zum Jahr 2040 die Treibhausgase um 90% im Vergleich zu 1990 reduzieren will. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen die Mitgliedstaaten sich aber auch anrechnen lassen, wenn sie Klimaschutzprojekte im Ausland finanzieren. Sie können dafür Klimagutschriften in Drittländern erwerben.
3 Wochen hat er pausiert. Heute geht der Prozess um die Entführung der Kinder der Hamburger Unternehmerfamilie Block weiter. In der Zwischenzeit soll Christina Block von mutmaßlichen Entführern belastet worden sein. Elke Spanner.
Im Prozess war zwar Pause, außerhalb haben sich die Ereignisse aber überschlagen. Zuerst hatte David Barkay bei der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgesagt, der mutmaßliche Drahtzieher der Entführung. Das Gericht wollte mit der Pause allen Beteiligten Zeit geben, das Aussageprotokoll zu lesen. Während sie noch damit beschäftigt waren, ist das Protokoll aber bereits an die Öffentlichkeit gelangt. Es heißt, Barkay habe Christina Block schwer belastet. Sie habe ihn damit beauftragt, ihre jüngsten Kinder vom Vater in Dänemark zurückzuholen. Dann wurde bekannt, dass 2 mutmaßlich weitere Entführer inzwischen auch von Israel nach Hamburg gekommen waren und bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt haben. Für Christina Block und die Mitangeklagten könnte entscheidend sein, ob die mutmaßlichen Entführer, allen voran David Barkay, sie auch in ihrem laufenden Prozess vor dem Hamburger Landgericht belasten. Aus Sicherheitsgründen sagt das Gericht nicht, wann Barkay als Zeuge aussagen wird. Möglicherweise ist das schon heute.
Die Niederlagenserie der Basketballer der Hamburg Towers geht auch im Eurocup weiter. Das Spiel bei Hapoel Jerusalem in Israel hatte mehr als nur eine sportliche Bedeutung. Fabian Wittke.
Rein sportlich blieben die Towers auch im 24. Spiel wettbewerbs- und saisonübergreifend ohne Sieg und kassierten beim Titelkandidaten Hapoel Jerusalem die fast schon erwartete 76-86 Niederlage. Doch gesiegt hatte am Ende der Sport als Zeichen der Waffenruhe in Israel. Nach den Terrorangriffen der Hamas im Oktober 2023 mit über 1200 Toten und dem Krieg im Gazastreifen waren die Hamburger das erste europäische Basketballteam, das wieder ein Spiel auf israelischem Boden austragen konnte. Ein Weg, wenn noch nicht zurück zur Normalität, aber vielleicht langsam in eine friedliche Richtung, wurden die Fans in der Basketballhalle noch immer über einen Videowürfel darüber informiert, was sie bei einem Raketenangriff zu tun haben. Rein sportlich wartet auf die Hamburg Towers am Sonntag in der Bundesliga die nächste Aufgabe in der großen Arena im Volkspark, dann gegen Alba Berlin.
Die deutschen Handballerinnen haben es ins WM-Halbfinale geschafft, erstmals seit fast 20 Jahren. Die Mannschaft besiegte Brasilien im Viertelfinale mit 30-23. Im Duell um das Finale trifft Deutschland übermorgen auf Frankreich oder Dänemark.